Theologiestunde auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Theologiestunde auf novaradio.ch. Wir stehen kurz vor der Fastenzeit und darum werde ich kurz aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 4 Vers 1 vorlesen als Beispiel. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. Darauf führte ihm der Geist 40 Tage lang in der Wüste umher. Das heutige Thema ist nicht nur Fastenzeit, sondern auch die Vorstellung von der Petrusbruderschaft hier in der Schweiz. Lieber Pater Ram, herzlich willkommen im Theologiestunde auf novaradio.ch.
Grüß Gott.
Bevor ich Ihnen die erste Frage stelle, möchte ich Sie gerne kurz bitten, sich vorzustellen.
Ja, grüß Gott. Ich stamme aus Deutschland, aus dem Rheinland und wurde vor 20 Jahren zum Priester geweiht, 1996. Von diesen 20 Jahren habe ich 15 Jahre in der Schweiz verbracht, in Zürich. Wir haben hier eine Personalpfarrei für die außerordentliche Form des römischen Ritus. Im Internet finden Sie uns unter personalpfarrei.ch. Und von hier aus haben wir unser Apostolat. Wir betreuen in erster Linie die Gläubigen, die sich mit der überlieferten Form der Heiligen Messe verbunden fühlen. Aber es geht auch durch Schriften, Apostolat, Exerzitien, Ferienfreizeiten für Familien, Kinder, Jugendliche, Wallfahrten, weit darüber hinaus. Wir sind hier drei Priester, die in Thalwil wohnen, am Zürichsee.
Und seit wann besteht die Petrusbruderschaft?
Die Priesterbruderschaft St. Petrus, die sich abkürzt mit FSSP, heißt Fraternitas Sacerdotali Sancti Petri, FSSP, besteht seit 1988 und wir bestehen zurzeit weltweit, also auch in Amerika und Frankreich, aus 270 Priestern und haben in zwei Priesterseminaren insgesamt 153 Seminaristen. Die Priesterseminare sind in Denton, in den Vereinigten Staaten und in Migratsbad, das den meisten Hörern sicher ein Begriff ist, nicht weit vom Bodensee von Lindau entfernt.
Wo liegt der Hauptunterschied zwischen einem Priester von Petrusbruderschaft und einem sozusagen weltlichen Priester, der in einer Diözese eine Pfarrgemeinde leitet?
Wir sind auch Weltpriester, eine Weltpriestergemeinschaft. Das nennt sich eine Gemeinschaft apostolischen Lebens. Und wir unterstehen einem Generaloberen, einem Distriktsoberen. Das heißt, wir sind grundsätzlich bereit, wenn der Obere uns ruft, auch die Stellung zu wechseln. Das kann einmal in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich oder auch im Ausland sein. Was unsere Eigenarten angeht, wir leben normalerweise in Gemeinschaft. Man nennt es die Vita Communis. Wenn man zu dritt ist, hat man gemeinsame Gebetszeiten, Mahlzeiten und teilt sich so das priesterliche Wirken auf. Und was eben uns in der Regel doch von vielen unterscheidet, ist, dass wir die Liturgie nach der überlieferten Form feiern, was man heute den außerordentlichen Ritus nennt.
Sind Sie schon von Anfang an bei der Petrusbruderschaft?
Ich habe meine ganze Ausbildung dort gemacht. 1988 ist ja das Priesterseminar gegründet worden in Wigratsbad. Ich bin 1990 dort eingetreten und habe meine ganze Ausbildung dort gemacht in Wigratsbad. Bin in Wigratsbad zum Priester geweiht worden und ja, von Anfang an Mitglied in der Priesterbruderschaft.
Nun, in letzter Zeit hört man ja viel von Piusbruderschaft und Petrusbruderschaft. Können Sie von Ihrer Sicht her sagen, wo sind die Hauptmerkmale, die Hauptunterschiede zwischen diesen zwei Bruderschaften?
Nun, zunächst einmal haben wir sehr viel gemeinsam. Die Liebe zur Tradition und das Anliegen, den ganzen unverkürzten katholischen Glauben zu bewahren. Aber für uns ist es doch eine ganz klare Sache, wer katholisch sein will, muss auch äußerlich sichtbar in der Einheit mit dem Papst stehen. Deswegen haben sich unsere Gründer 1988 den Namen Priesterbruderschaft St. Petrus gegeben. Und das ist ein Bekenntnis zur Treue zum Stuhl des heiligen Petrus. Und es genügt nicht, dass ich nur für den Papst bete, sondern ich muss auch in einer wirklichen Einheit mit dem Papst stehen. Dazu gehören die jurisdiktionellen Vollmachten, die Beichtjurisdiktion vor allem, und die besitzen wir. Und das sind Unterschiede, die doch ins Gewicht fallen. Wir hoffen von Herzen, dass die Priesterbruderschaft St. Pius X. auch den Schritt schafft in die volle Gemeinschaft der Kirche. Aber im Moment ist das leider noch nicht ganz der Fall.
Sie haben am Anfang kurz angedeutet, was Sie alles anbieten. Neben dem Liturgie sicherlich auch Exerzitien, Besinnungstage. Wenn jemand gerne zu Ihnen beitreten möchte, oder wie sieht dort das Verfahren aus? Kann jemand Mitglied werden?
Man kann Mitglied werden, indem man Priester der Priesterbruderschaft St. Petrus wird. Dann bewirbt man sich in einem der Priesterseminare. Es gibt auch Diözesanpriester, die wechseln in die Priesterbruderschaft. Die haben dann ein gewisses Aufnahmeverfahren zu durchlaufen als Kandidaten und können nach einigen Jahren dann, wenn sich das gegenseitige Verhältnis vertieft hat, aufgenommen werden. Und für die gewöhnlichen Gläubigen haben wir eine Konfraternität, St. Petrus nennt sich das. Da kann man eintreten und tritt so in eine geistige Gemeinschaft mit den Priestern. Es ist eine Gebetsgemeinschaft, um miteinander und füreinander zu beten. Konfraternität St. Petrus nennt sich das, wo man als Laie, als gewöhnlicher Gläubiger auch Mitglied werden kann.
Wie sehen Sie aktuell die ganze Situation im deutschsprachigen Raum mit dem katholischen Glauben?
Nun ja, es ist nicht allzu lebendig. Man könnte sagen, die Fassade steht ganz gut da. Die Kirchensteuer erlauben, dass man die Kirchengebäude pflegt und so weiter. Aber wenn man die Zahlen anschaut, derer, die noch ihre Sonntagspflicht erfüllen, oder gar derer, die noch regelmäßig zur heiligen Beichte kommen, dann ist das schon recht ernüchternd. Und wir stellen immer wieder fest, dass die Grundlagen des Glaubens häufig nicht mehr vorhanden sind. Man kennt den Glauben nicht und lebt den Glauben nicht.
Könnte da hier die Liturgie mehr Leute oder mehr junge Leute in die Kirche bringen nach dem sogenannten alten Ritus? Kann da das Mystische mehr?
Die Liturgie ist eines und der Glaube, die Weitergabe des Glaubens, die Katechese ist das andere. Die Stärke der überlieferten Liturgie, wie wir sie feiern, ist die klare Ausrichtung auf Gott hin. Und die Menschen, die dort ihre geistliche Heimat suchen, suchen eben genau das. Die Ausrichtung auf Gott hin, die Ehrfurcht vor Gott. Und damit ist wie von selbst auch verbunden der Wunsch oder gar die Verpflichtung, in diesem Glauben sich zu vertiefen, ihn kennenzulernen und nicht nur Christen zu heißen, sondern auch als Christen zu leben. Also wir stehen mit Freude unter den Gläubigen, für die wir als Priester wirken dürfen, eine große Ernsthaftigkeit im Glauben, weshalb ich mit großer Freude für diesen Teil der Herde Gottes wirke als Priester.
Nun sind wir schon fast zum Hauptthema gelangen, was der Glaube und sicherlich auch der Glaube in der Fastenzeit. Können Sie uns sagen, was ist eigentlich Fasten?
Jetzt vom Wortsinn her einmal die Enthaltung von Nahrung. Das ist die äußere Übung des Fastens. Aber Fasten ist etwas, was den ganzen Menschen betrifft, mit Leib und Seele. Also es gibt gewisse äußere Aspekte des Fastens und dann auch innere, seelische, geistliche Aspekte.
Wir fasten ja 40 Tage oder eigentlich 46 Tage lang. Warum dann so lange? Genügt es nicht Fasten am Aschermittwoch und am Karfreitag? Warum?
Ja, streng genommen genommen sind es zwei Tage, die verpflichtend sind, Aschermittwoch und der Karfreitag. Das sind verpflichtete, gebotene Fast- und Abstinenztage. Und das bedeutet, dass man an diesem Tag einmalig fleischlos sich sättigt. Und es gibt eine alte Tradition, die alt begründet ist von 40-tägigem Fasten, die aber heute leider vielfach außer Brauch gekommen ist. In sehr früher Zeit, man könnte sagen schon im 4., 5. Jahrhundert, war diese 40-tägige Fastenzeit war ausgebildet. Und man hat dann tatsächlich so gefastet, dass man nur einmal am Tag eine volle Mahlzeit zu sich genommen hat. Und das war häufig auch nach Sonnenuntergang. In der Zeit, als beispielsweise Mohammed das Christentum kennengelernt hat, war das so. Und er hat ja sehr vieles von den Christen übernommen. Unter anderem auch die Art und Weise, wie die Moslems ihren Ramadan begehen, ist eigentlich ein Spiegel von gewissen Gebräuchen, die es damals im Christentum gab.
Sie haben jetzt schon ein bisschen, bleiben wir gleichwohl, dass früher das Fasten strenger war. Warum ist es nicht so? Zum Beispiel die orthodoxen Gläubigen oder Mitbrüder, die fasten ja viel strenger als wir Katholiken. Warum wurde es sozusagen vereinfacht und nur noch auf diese zwei Tage, dass man Abstinenz fasten soll?
Es war eine allgemeine Tendenz in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass sehr viel gelockert und vereinfacht wurde. Und man kann darüber denken, wie man will. Es heißt, man darf nicht päpstlicher sein als der Papst. Also wir wissen, was das Kirchengebot von uns verlangt. Aber wir werben dafür, dass man freiwillig mehr tut. Ja, dass wir die Messe im überlieferten Ritus feiern, ist auch irgendwie eine Art von Verpflichtung, nicht nur den Messeritus, sondern auch sonst die Tradition, die gelebte Glaubenstradition wieder zu bejahen. Und wenn heute ein Katholik die Fastenzeit etwas ernster nimmt als nur die beiden gebotenen Tage, dann hat es eben auch den großen Vorteil, es ist nicht mehr geboten, sondern freiwillig. Und was man freiwillig macht, ist vielleicht geistlich umso wertvoller.
Die Fastenzeit beginnt ja jedes Jahr an einem anderen Tag oder an einem anderen Datum. Können Sie uns da erklären, warum ist das so?
Das hat damit zu tun, dass sich der Kalender nach dem Frühlingsvollmond richtet. Und je nachdem, wann dieser Frühlingsvollmond ist, der Ostertermin dann feststeht. Und die Zeit vom Aschermittwoch bis Ostern ist 40 Werktage, Wochentage plus 6 Sonntage. Und je nachdem, wann Ostern fällt, beginnt dann eben die Fastenzeit auch früher oder später. Aber über die Details müsste ich im Moment mich auch erst wieder neu herein vertiefen, was die Kalender- und Osterfest in Frage angeht, durch die wir uns ja auch von der Ostkirche unterscheiden.
Wenn sich jemand jetzt neu entscheidet zu fasten, jetzt von dem Glauben her, können Sie, oder anders gesagt, wenn jemand jetzt zu Ihnen kommt und Sie fragt, wie ist es sinnvoll zu fasten? Was können Sie da für einen Tipp diesen Person geben?
Das Fasten soll auf eine vernünftige Weise geschehen. Die Kirche hat immer Kinder ausgenommen, alte Menschen ausgenommen, weil es an ihren Kräften zehren würde. Wir wissen heute durchaus, dass Fasten auch gesund sein kann, aber trotzdem, wenn man unter Krankheiten oder unter körperlicher Schwäche leidet, ist mit großer Vorsicht heranzugehen. Also auch wenn es gebotene Fastentage sind Kranke oder körperlich Schwache davon ausgenommen. Und ansonsten würde ich sagen, man soll es einfach einmal versuchen, nach alter Väter-Sitte. Es ist mehr eine Frage des Willens. Ja, wo die klare Entschiedenheit ist, die sagt, ich will nur einmal am Tag eine volle Mahlzeit nehmen, da ist es am Ende gar nicht mehr schwer. Schwierig wird es, wenn ich mit mir selber beginne zu diskutieren und gar nicht recht weiß, will ich oder will ich nicht. Aber wenn eine klare Entschiedenheit da ist, die sagt, ich möchte es mal so halten. Und zwar ganz aus freiem Willen, aus den rechten Motiven, nämlich aus Liebe zu Gott. Das ist praktikabel und man macht die erstaunliche Erfahrung, dass es recht gut funktioniert. Ist auch etwas Geistliches, also ein geistliches Erlebnis. Es gibt eine gewisse Leichtigkeit und hat keineswegs zu bedeuten, dass man jetzt 40 Tage Hunger leidet. Meine Erfahrung zeigt, dass der Organismus sich so weit umstellt, dass es also ohne große Leiden möglich ist und dass die Wirkung im Gegenteil etwas Befreiendes, Erhebendes hat.
Wenn jetzt sich doch jemand mit körperlichen Schwäche oder behindert entscheiden möchte, zu fasten, was würden Sie dieser Person anraten? Wie soll es angehen?
Ich würde empfehlen, Rücksprache mit Ihrem Arzt zu halten.
In Verbindung mit Gott darauf vorbereiten. Gewissensforschung.
Also die Grundidee der Fastenzeit ist, rein liturgisch auch betrachtet, dass das die Zeit ist, in der die Taufbewerber ihre letzte Etappe gegangen sind, um dann nach einer ernsthaften Vorbereitung in der Osternacht die Taufe zu empfangen. Das ist das eine große Motiv der Fastenzeit, ist das Katechumenat. Unter Fasten und Gebet auf Ostern zuzugehen und dann bereit zu sein, sich von dem Licht der Gnade erleuchten zu lassen. Das zweite Motiv ist das aus der alten kirchlichen Bußtradition. Das sind die Sünde, die öffentlichen Sünde, die eine Zeit der Buße absolviert haben vom Aschermittwoch an diese letzte Etappe genommen, um wieder voll mit der Kirche versöhnt zu werden. Das war vor allem dann der grünen Donnerstag, an dem die Rekonziliierung des öffentlichen Sünder stattgefunden hat. Und beide Motive, die Vorbereitung auf die Taufe als auch die Buße, sind Motive, die jeden Christen, jeden Katholiken bewegen, nämlich wir alle sind Sünder und wir alle haben es nötig, unsere Taufgnade zu erneuern und uns durch Buße und gute Werke zu läutern und unser geistliches Leben zu vertiefen. Und es sollte so sein, dass nach diesen 40 Tagen, den heiligen 40 Tagen, wie es in der Liturgie heißt, die ganze Kirche erneuert dasteht, dass ihr Gewand wieder ganz rein ist und das Licht wieder leuchtet. Und dass jeder nach seiner Weise, die inneren Aspekte sind wichtiger als die äußeren. Das äußere Fasten ist ein Aspekt, aber alleine nur äußeres Fasten wäre zu wenig.
Was bieten Sie in Thalwil oder in anderen Häusern von Petrusbruderschaft Besonderes an in diesen 40 Tagen der Fastenzeit?
Also, wir sind keine Fastenfallen, machen keine Fastenkuren in dieser Weise. Wir sind als Priester da. Das große Angebot, das die Kirche anbietet, ist eine herrliche Liturgie mit jedem Tag einem eigenen Messformular. Und wir versuchen, unsere Gläubigen zu motivieren, das ernst zu nehmen, das, was sie dort beten, tatsächlich auch zu tun. Und die Tauferneuerung auf diese Art und Weise, da innerlich mitzugehen und die Fastenzeit eine Gnadenzeit sein zu lassen.
Zu Schluss möchte ich Sie gerne bitten, unseren Hörern und Zuhörerinnen vielleicht eine kurze Botschaft zu geben für diesen Fastenzeit.
Es gibt in den Messen der Fastenzeit eine eigene Präfation, die Fastenpräfation. Die enthält einen wunderbaren Satz. Es heißt dort, in Wahrheit ist es würdig und recht, geziemend und heilsam, dass wir dir immer und überall danken, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott. Und nun kommt das Eigentliche zur Fastenzeit. Es heißt, durch das leibliche Fasten hältst du die Sünde nieder, erhebst du den Geist und spendest in Fülle Tugend, Kraft und Lohn. Das ist eine Erfahrung, die man nur machen kann, wenn man sich wirklich darauf einlässt. Und wenn man es wagt, wird man sehen, dass es reiche Früchte bringt. Dass es also eine Erfahrung ist, die regelrecht beflügelt, die gut tut.
habe ich Ihnen eine Frage gestellt, wo Sie denken, zu diesem Thema Fasten, dass es wichtig ist zu erwähnen für unsere Hörer?
Nein, ich würde sagen, man möge es versuchen und möge auch die Priester, die eigenen Priester, die Ortspriester, die Pfarrer in Anspruch nehmen, geistlich. Es geht in allererster Linie darum, dass der innere Hunger wieder wach wird. Ja, Maria sagt im Magnificat, es rientes implevit bonis, die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben. Der liebe Gott hat die Eigenart, sich nicht den Zappen aufzudrängen. Und die äußere Übung des Fastens fördert einen inneren Hunger. Und dieser innere Hunger macht die Menschen empfänglich, die Gnade von Gott zu empfangen. Und in diesem Sinne sollten wir auf geistliche Weise wirklich hungrige Menschen sein, damit Gott uns mit seiner Gnade, mit seinem Segen erfüllen kann, uns erneuern kann und erleuchten kann. Welche äußeren Opfer man sich auferlegt, muss man schauen, aber mit Vernunft, nicht blind. Und dann das Wesentliche ist das innere Mitgehen, dass wir uns läutern, dass wir Christus näher kommen und unser Christsein wieder neu erstrahlen lassen als Zeugnis für die Welt.
Ich glaube, das ist ein guter Schluss. Nur noch einmal erwähnt, wenn jemand mehr über die Petrusbruderschaft wissen möchte, können Sie noch einmal die Webseite sagen und allenfalls ein Telefonnummer, wo Sie sich wenden können.
Also für die Priesterbruderschaft St. Petrus geben Sie einfach im Internet ein petrusbruderschaft.de oder hier für Zürich, für unsere Pfarrei, das ist personalpfarrei.ch. Falls Sie hier in Thalwil anrufen möchten, mit der Vorwahl der Schweiz, ist dann 044 772 39 33.
Wir werden dazu sicherlich noch einen Link auf unserer Webseite aufschalten, sodass die Zuhörer auch direkt dorthin gelangen. Ich möchte mich für das Interview bedanken, lieber Pater Ram, und wünsche Ihnen Pax Vobiscum und Gottes Segen für die Fastenzeit.
Danke auch Ihnen und allen Hörern eine gesegnete und gnadenreiche Fastenzeit.
Das war Pater Martin Ram von der Petrusbruderschaft hier in der Schweiz. Für die Sendung Theologiestunde auf novaradio.ch war das der Chefredaktor Davor Novakovic.